Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute mal wieder hier zu sein. Und es ist mein Anliegen, dass ich und auch ihr alle Gottes Stimme hört. Also, was hat Gott euch zu sagen, unabhängig von dem, was ich euch hier vortrage? Ich bin in einem Alter, in dem man fast nur noch rückwärts blickt. Das ist ein Schicksal, aber es ist manchmal auch ein Vorteil, indem man sagt, ja, das und das ist alles gewesen. Und wenn ich bedenke, dass es mehr als 65 Jahre her ist, dass ich sozusagen meinen Anfang mit Jesus machte, dann war das ein Anfang, und in diesen 65 Jahren gab es viele, viele Anfänge nochmals. Und es war ein Leben mit Brüchen. Und ich habe mir gestattet, heute eine Predigt zu halten, die etwas diesen etwas weiten Rückblick nochmal gewährt. Ich beginne mit der ersten Seite der Bibel, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und dann lesen wir im ersten Kapitel dieses Buches von den Schöpfungstagen und von den ersten fünf Schöpfungstagen heißt es viermal und siehe, es war gut, was Gott geschaffen hatte. Und vom sechsten Schöpfungstag heißt es, an dem auch der Mensch geschaffen wurde, siehe, es war sehr gut. Also die Schöpfung des Menschen war sozusagen die Krone dessen alles. Und Gott hatte den Menschen ausgestattet mit einem universellen Mechanismus, wenn ich das mal etwas oberflächlich sagen darf, mit der Fähigkeit, sich gegen ihn zu entscheiden. Das ist bis heute so geblieben. Und schon bei dem Menschen und schon beim ersten Menschenpaar hat der Satan versucht, das auszunutzen, diese Fähigkeit des Menschen, sich gegen Gott zu entscheiden, und hat den ersten Menschen gesagt, wenn du von diesem Baum isst, von dem sie wussten, sie sollten davon nicht essen. Dieser Baum war die Probe für die Menschen, ob sie gehorsam sein wollten oder nicht. Es war keine giftige Frucht oder sonst was. Es ging um den Gehorsam, um die Akzeptanz Gottes. Aber das Versprechen war, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und ihr werdet entscheiden, was gut und böse ist. Und dieses Selbstentscheiden, was gut und böse ist, ist eigentlich bis heute geblieben. Wir finden heute vielfach diese Aufforderung, lebe ein selbstbestimmtes Leben, richte dich nach niemandem, sei dein eigener Gott, das wird so nicht gesagt, aber lass dich nicht von irgendjemand beherrschen. Im Neuen Testament greift Johannes, ich will nicht sagen, diese Schöpfung nochmal auf, aber da heißt es in seinem Evangelium Vers 1 bis 5, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also Gott schuf durch Wort. Und in ihm war das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Sicher vielen von uns ein bekannter Satz die Finsternis hat's nicht begriffen. Wer sich von Gott entfernt, Gott abkoppelt aus seinem Leben, muss in der Finsternis leben, selbst wenn er viele künstliche Lichter einschaltet. Aber Gott hatte den Menschen nicht aufgegeben, sondern er hat zur Wiederherstellung der von ihm gedachten Beziehung seinen Sohn gesandt, und der sollte zweierlei bewirken. Erstens, was er eben auch schon mit dem Abendmahl angedeutet wurde, er starb für unsere Sünden, damit wir nicht mehr sterben müssen. Das Zweite, der bis dahin um sein Wohlergehen bedachte Mensch wird befreit zu einem Leben, das Gott gefällt. Petrus schreibt das in seinem ersten Brief in den Sätzen 18 und 19 folgendermaßen: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, also eines Opferlammes. Ihr seid befreit, ihr müsst nicht mehr so leben, wie ihr das von euren Eltern, von den Vorfahren oder von eurer Umgebung her kennt, sondern ihr seid befreit von eurem nichtigen Wandel. Das ist auch etwas, was sehr leicht in Vergessenheit gerät. Manche Lieder, wenn sie älter sind, haben die das noch etwas mehr. Wir haben eben ein Anbetungslied von Gerd Testegen gesungen. Ich komme jetzt nicht auf die erste Strophe. Aber die dritte Strophe wird in der Regel weggelassen in vielen auf YouTube, wo das gesungen wird, dann kommt das auch nicht mehr. Die dritte Strophe von Gerd Testegen, die wirkt heute etwas anstößig, in der er sozusagen singt: Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust entfreuden. Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben ihm zum Eigentum ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herr, dir gebührt die Ehre. Schon vor der Zeit Christi Geburt im Land des auserwählten Volkes macht Gott klar, dass er immer mit seinem Handeln etwas beabsichtigt. Manchmal ist es nicht nur die Errettung seines Volkes, sondern in vielen, vielen Fällen wird auch betont, dass er es ist, um den es dabei geht. Er will, dass sein Volk erkennbar macht, dass er ein großer und heiliger Gott ist. Du hast das ja eben auch nochmal erwähnt mit dem heiligen Gott. Ist etwas, was wir sehr leicht vergessen können. Und ich lese mal einige Sätze aus dem Propheten Hesekiel, aus dem Kapitel 36. Darum sagt zum Hause Israel, so beauftragt Gott den Propheten: So hat Gott der Herr gesprochen, nicht um euretwillen, Haus Israel, greife ich ein, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr unter den Heidenvölkern überall entehrt habt, wohin ihr gekommen seid. So will ich denn meinen großen Namen, der unter den Heiden entheiligt worden ist, weil ihr ihn unter ihnen entheiligt habt, wieder zu Ehren bringen, damit die Heiden erkennen, dass ich ein heiliger Gott bin. Ich will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in ein Land zurückbringen. Dann will ich, und jetzt geht es mir eigentlich um die folgenden Sätze, dann will ich reines Wasser über euch bringen, damit ihr rein seid von allen Befleckungen. Von all eurem Götzendienst will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz verleihen, einen neuen Geist geben. Das steinerne Herz will ich aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz aus Fleisch verleihen. Ich will meinen Geist in euer Innerstes geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Satzungen wandeln und meine Weisungen beachten und tatsächlich ausführen, dann sollt ihr wohnen bleiben in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Der letzte Satz ist sozusagen, ich habe den so ein bisschen als Belohnung verstanden. Wenn ihr das tut, dann ist das die Folge, dann wird es euch gut gehen. Ich will reines Wasser über euch gießen. Ich will euch rein machen von allem, was in der Vergangenheit nicht gut war. Und ich will euch ein neues Herz geben. Ich weiß nicht, es gab wahrscheinlich eine Zeit, in der ich mich geweigert hätte, dass Gott mein Herz da irgendwie rausnimmt und ein neues Herz gibt, aber er hat es trotzdem gemacht und einen neuen Geist. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten leben. Für die ist es nicht mehr eine Zumutung, nach meinen Worten zu leben, das zu tun, was mir gefällt, sondern das ist euch ein Herzensanliegen. Es gelingt vielleicht nicht immer, weil wir in einer Welt leben, die total anders programmiert ist und auch weil Reste dieses alten Lebens hier leben, noch in unserem Fleisch, uns daran hindern oder uns immer wieder mal einen Streich spielen. Aber diese Neuwerdung hat in uns, ich sag mal, ein ganz neues Lebensziel implantiert, möchte ich das mal sagen. Und das ist etwas sehr Schönes. So will ich denn meinen großen Namen, der unter den Heiden entheiligt worden ist, weil ihr ihn entheiligt habt, wieder zu Ehren bringen. Gott tut das einerseits um unsertwillen und im Neuen Testament wird das ja noch öfter auch betont, vor allem Johannes, Gott liebt euch. Er gab deswegen seinen Sohn. Aber wir finden das andere auch. Gott möchte von uns so, dass wir so leben, dass Menschen erkennen können, dass er unser Vater im Himmel ist, neutestamentlich, aber auch unser Schöpfer ist, der, dem wir gerne gehorchen. Gott sandte im Verlaufe der Geschichte seines Volkes, im Alten Testament, auch im Neuen Testament, immer wieder Menschen, die das Volk oder auch die Christen auffordern sollten, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Und das wird im Alten Testament verglichen mit einem Wächter. Wir kennen das ja nicht. Heute haben die meisten von euch haben ja so ein Smartphone und da kann man so eine Warn-App runterladen. Ich habe noch so ein Telefon aus der Steinzeit, da geht das nicht, aber ich glaube, viele haben so ein Ding. Und dann werdet ihr gewarnt, wenn irgendeine Gefahr ist. Das kann eine gesundheitliche Gefahr sein oder auch, ich denke jetzt an Kriege, dass die Regierungen Alarmsysteme einrichten. Hallo, da kommt jetzt was. Aber über Jahrtausende lang waren diese Wächter Menschen, die wahrscheinlich etwas besser gucken konnten als ich, die auf der höchsten Erhebung einer Burg oder einer Stadt standen und die mussten Ausschau halten, vielleicht waren es auch mal zwei oder drei Wächter bei einer großen Stadt. Und wenn sich irgendetwas Verdächtiges nahte, dann gaben die Alarm. Und dann wurde erhöhte Aufmerksamkeit verlangt und so weiter. Und mit einem solchen Wächter wird ein Prophet verglichen. Ich lese aus Jesaja 62, 6. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es zum Lobpreis auf Erden setze. Also, Diese Wächter sollen das Volk erinnern, dass Gott zu loben ist. Gott muss aus uns Menschen machen, die noch dieses Anliegen kennen. Wie kann ich so leben, dass Gott Gefallen daran findet? Wenn ich auf mein Leben blicke, dann kann ich nur beten: Herr, mache aus mir einen Menschen, der deinen Namen heiligt, dich ehrt. Oft bete ich für alles Mögliche und vergesse dieses, dass das erste Anliegen ja ist, dass der Name unseres Gottes gelobt wird, dass Menschen ihn kennenlernen. Viele meiner Gebete, so wenn ich das mal jetzt so theologisch reflektiere, so einen Filter anlege, können vielleicht deswegen nicht erhört werden, weil dahinter nicht allgegenwärtig ist, es geht um Gottes Lob, es geht um Gottes Ehre, nicht nur um meinem. Wir alle kennen das Vaterunser und die erste Bitte lautet nach der Anrede: Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann kommen erst ich und meine Anliegen. Mir ist mal aufgefallen, dass Jesus, als er nach Jerusalem gekommen war, nur zu diesem einen Zweck, um gefangen genommen, verurteilt, gekreuzigt zu werden, ein langes Gebet spricht, das für seine Jünger ist. Er betet in diesem Gebet, das uns in Johannes 17 überliefert ist, nicht darum, dass es ihm gut geht, dass die Schmerzen nicht so sein oder dass es vielleicht noch einen Ausweg gibt. Das wird er kurz vorher nochmal, so ein paar Stunden vorher nochmal im Garten Gethsemane tun. Aber in diesem Gebet für seine Jünger, da geht es darum, dass diese Jünger dranbleiben an ihm, in seinen Geboten, in seiner Kraft leben und sich untereinander verständigen, einander lieb haben, einander vergeben und so weiter. Und dieses Gebet beginnt, ich lese mal Johannes 17, Vers 1. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Das heißt, obwohl er jetzt diese Katastrophe vor sich sieht, dieses unglaubliche Leiden, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Die ganze menschliche Existenz besteht darin, dass sie gefangen ist im Kreisen um das eigene Wohlergehen und nicht um die Ehre des Schöpfers und Erlösers. Und darum müssen wir immer wieder neu anfangen. Und dieser Neuanfang beginnt damit, das Streben nach Autonomie aufzugeben, nach Wohlergehen, Selbstvergötterung, in der er seit Adam und Eva lebt. Und der Abwendung von dieser Selbstvergötterung folgt die Verpflichtung dem Vater im Himmel gegenüber. Und diese Wende bezeichnet die Bibel als Buße, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Gott hat mir mit meiner Frau einen Menschen von einem anderen Stern geschenkt. Und das ist etwas sehr Schönes und manchmal auch sehr schwierig. Und diese menschliche Existenz, das alles, was da drin enthalten ist, verlangt immer wieder: Vergib mir. Vergib mir, das war gestern nicht gut oder heute Morgen nicht gut und so weiter. Und jedes Vergib mir signalisiert, ich habe etwas falsch gemacht. Das muss jetzt keine Katastrophe sein, aber es muss bereinigt werden. Und so ist jede, so ist immer wieder nötig, von vorne anzufangen. Mir ist mal aufgefallen, dass entscheidende Sätze im Neuen Testament, ich will mich darauf beschränken jetzt, auch das betonen. Ich lese mal jetzt ein paar Sätze aus Matthäus 3, von Vers 1 an. Da heißt es, Johannes, der Täufer, der Vorläufer Jesu Christi, predigte in der Wüste des jüdischen Landes, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Da gingen zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem, das ganze jüdische Land und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen und bekannten ihre Sünden. Ich vermute mal, dass der Johannes der Täufer keine theologische Ausbildung genossen hatte, kein Predigerseminar oder auch keine Hochschule, sondern der war mit dieser einen Nachricht beauftragt, es kommt einer, der ist viel größer als ich. Und wenn ihr euch darauf einstellen wollt, kehrt um. Markus berichtet uns, das klingt wie beiläufig, und es wird in den anderen Evangelien so nicht berichtet, aber ich lese es hier trotzdem im Kapitel 1 in Vers 14 und 15. Nachdem Johannes, der Täufer, gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße ist das Erste, was uns berichtet wird von der Predigt des Messias, des Jesus Christus. Ja, es ist noch vieles andere kommt danach. Nach Ostern sind ja die Jünger erst noch etwas eingeschüchtert, aber dann versammeln sie sich und dann gibt es ein Pfingstfest. Und das wird von den Juden in Jerusalem gefeiert. Und da passiert etwas, dass Gott seinen Geist ausgießt. Und dieser einst verängstigte Petrus hält eine flammende Rede mit Bezug auf die Geschichte dieses Volkes. Und Gott bewirkt, dass viele in ihrem Innern erschüttert sind. Und sie fragen, ja, was machen wir denn jetzt? Du hast uns jetzt hier gezeigt, dass das mit uns also nicht so rauschend gelaufen ist. Was machen wir jetzt? Und was sagt Petrus? Ich lese aus Apostelgeschichte 2, drei Sätze. Als die Menschen die Predigt des Petrus hörten, drang sie ihnen durchs Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Christi zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die ihnen fern sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird. Die Gott, der Herr, herzurufen wird, das sind wir auch. Wir leben ja ein paar Jahre später. Ich denke, dass es wohl in der Geschichte der Christenheit wahrscheinlich kaum einen ähnlichen Tag gab wie Pfingsten, obwohl es auch Erweckungsbewegungen gab, in den USA oder auch in Europa gab es die, an denen bei normalen Predigten viele zum Glauben gekommen sind, wo Menschen weinten, weil sie erkannten, dass sie vor Gott Sünder sind und so weiter. Ich kann das hier nicht zelebrieren, da bin ich zu unfähig zu. Ich lese aber nochmal jetzt eine Passage aus Johannes 16, wo Jesus den Jüngern sagt, von Vers 8 an, wenn er, gemeint ist der Heilige Geist, der Tröster, kommen wird, wird er die Welt überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. von der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich dann nicht mehr sehen werdet vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist wird hier beschrieben, das Erste, was er tut, ist jemand überzeugen davon, dass er Sünder ist. Viele Verkündiger gehen bei der Verkündigung davon aus, Gott ist Liebe. Ich habe viele Predigten darüber gehört, muss ich sagen, und es ist ja auch nicht falsch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, ist ja vielleicht der bekannteste Satz der Bibel, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und einem Menschen, der in Hass aufgewachsen ist, der nur Verachtung empfunden hat, den erreicht diese Botschaft von der Liebe Gottes so tief, dass er sagt, was brauche ich mehr? Aber es gibt auch andere Menschen, im Wohlstand lebende, von ihrer bürgerlichen Tugendhaftigkeit überzeugte Zeitgenossen. Und wenn sie diese Botschaft hören, Gott liebt euch oder Gott liebt dich, sagen sie, okay, kann ich mitleben. Aber es verändert nichts. Dieser Mensch braucht die Erkenntnis seiner Boshaftigkeit, wie Gott sie sieht, und er braucht die Aufforderung zur Umkehr. Sonst ist eine Ewigkeit ohne Gott ihm gewiss, und das kann man keinem empfehlen. Die Geschichte Gottes mit einem Menschen nach Adam beginnt mit den Worten, das Reich Gottes ist nahe. Und mit anderen Worten, die Tür zum Hause des Vaters im Himmel steht offen. Oder du kannst heute ein neues Leben beginnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Öffne dein Herz. Bitte um Vergebung für all die Boshaftigkeiten deines Lebens. Und bitte Jesus, dich aufzunehmen in seine Gefolgschaft. Wenn mir die Sünde vergeben wird, ist das nicht der Anfang eines neuen autonomen Lebens, dass ich jetzt so vielleicht nach neuen Maßstäben, moralischen Maßstäben lebe, sondern ich bin befreit, in die Gefolgschaft dieses Jesus einzutreten. Das eine ist ein Geschenk, Gott vergibt dir alle deine Sünden. Da bleibt nichts mehr unterm Strich übrig als Schuld. Es ist alles getilgt. Auf der anderen Seite aber ist es ein Opfer. Es kann als Opfer empfunden werden für den, der sagt, was Jesus zum Beispiel sagt, wenn er auffordert, die Leute nach ihm zu folgen, schaut euch nicht herum, lasst alles hinter euch, kommt nur noch mit mir und so weiter. Dann kann das auch als eine Zumutung empfunden werden. Und es wird uns auch von einer Begegnung berichtet im Neuen Testament, wo einer, der ein richtig guter Mensch war, ein Jude und dazu reich und so wahrscheinlich aus einer guten und vornehmen Familie, der kommt zu Jesus, was muss ich tun? Und Jesus sagt, hallo, du musst nichts tun, du musst was abgeben, dein Reichtum, und dann komm mit mir. Dann heißt es, er ging traurig davon, denn er war sehr reich. Das Opfer war ihm zu hoch. Und wir alle kommen irgendwann an diesen Punkt und merken, Jesus, ist das wirklich, was du von mir willst? Das kann ja gar nicht sein. Das würde ja heißen, dass ich bettelarm bin oder dass ich nichts mehr zu sagen habe oder ich weiß nicht was, das kannst du doch nicht von mir verlangen. Es sind unterschiedliche Dinge. Und was dem einen vielleicht leicht fällt, sein Vermögen abzugeben oder einen Großteil des Vermögens, fällt dem anderen schwer. Oder was dem einen leicht fällt, über seinen Verstand hinweg zu sagen, ich glaube, das, was hier steht, glaube ich. ich habe mich irgendwann dazu entschieden, fällt dem anderen sehr schwer. Wir wissen es nicht, an welcher Stelle diese Herausforderung beginnt, ein Opfer zu werden. Und ich würde sagen, Jesus sagt, wer nicht allem entsagt, kann nicht mein Jünger sein. Auf der anderen Seite ist es ja nicht nur ein Verzicht, sondern es wird belohnt mit einem ganz neuen Leben in einer Fülle, die wir uns sonst gar nicht vorstellen können. Für den aber, der ein gutes und anspruchsvolles und moralisch hochstehendes und Leben hatte, und jetzt komm dem mal und sag, Gott ruft dich. Gott hat unterschiedliche Wege. Es gab mal einen Reichsgrafen Nikolaus von Zinzendorf, Ludwig von Zinzendorf, der als Graf, das kann man sich vorstellen, zu der Oberschicht gehörte damals in Preußen, und der machte eine sogenannte, wie man das für einen jungen Mann damals machte, eine Kavaliersreise nach Paris. Dort war der Nabel der Welt für alle, die etwas von ihrem Verstand hielten. Dort saßen die aufgeklärten Denker. Und er machte eine Reise nach Paris, von der er gar nicht so unbedingt beeindruckt war. Und auf der Rückreise kam er nach Düsseldorf oder durch Düsseldorf und besuchte dort ein Museum. Dort hing ein Bild von dem gekreuzigten Jesus. Es war gar nicht die Qualität des Bildes, die ihn beeindruckte, sondern da stand drunter, das tat ich für dich, was tust du für mich? Dieser Satz hat ihn so ins Mark getroffen, dass er sein Leben veränderte. Er ist dann nach Hause gegangen, er hatte ja seine Grafschaft in der Lausitz, und er hat dann seine Grafschaft und auch seinen Wohnort und alles geöffnet für die verfolgten Evangelischen aus der römischen katholischen Provinz Böhmen und Mähren, also die Brüder, die dann gekommen waren mit ihren Familien, sozusagen Migranten, die Zuflucht suchten bei ihm. Er hat viele Lieder gedichtet, wir kennen das alle, manche kennen das. Und was tust du für mich? Wir sind freigekauft zu einem neuen Leben. Ich lese noch einen Satz aus 2. Korinther 5, Vers 15. Christus ist darum für alle gestorben, damit diejenigen, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt wurde. Zwei Sätze später sagt er dann, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und nochmal einen Satz später, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er Jesus sandte als Opfer. Und nochmal wieder zwei Sätze später, darum hat er uns berufen, Botschafter zu sein, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Welt ist versöhnt. Aber sie ist dann nicht versöhnt, oder die Menschen, jeder Einzelne ist dann nicht versöhnt, wenn er sich nicht versöhnen lässt. Und diese Versöhnung beginnt mit einer Umkehr. Im 19. Jahrhundert gab es in den USA große Erweckungen. Da sind Namen wie Moody und Finney wahrscheinlich bekannt. Und Charles Finney lebte etwa vor 200 Jahren, und er war ein Leben lang, war er täglich unterwegs zu evangelistischen Wahlen. Überall, wo er hingab, ob Sonntag oder Alltag, versammelten sich Leute, um ihn zu hören. Und es wird von ihm berichtet, dass Hunderttausende durch ihn zum Glauben gekommen sind. So. Direkt oder indirekt. Und er sagte einmal, wir müssen Räume schaffen für Reue und Beichte. dann wird die Buße ein Lebensstil. Die Buße ein Lebensstil. So ein Mann, der so lebt in der Vollmacht, der richtig vom Heiligen Geist sozusagen besessen war, ich sage das mal, das kann sich anrüchig anhören, aber es ist im positiven Sinne gemeint, sagt, Buße muss ein Lebensstil sein. Wie viele Beziehungen könnten, auch bei Christen, könnten geheilt werden, wenn Buße ein Lebensstil wäre, wenn Menschen hingingen und sagten, auch zu anderen, also nicht nur zu Gott, ich denke, jede Buße beginnt bei Gott, aber sie führt dann danach auch zu Menschen, zu sagen, es tut mir leid, ich habe dich mir verächtlich angeblickt oder ich habe da etwas gesagt, was mir weht, was dir weh getan haben muss. Wie viele Scheidungen wären nicht passiert, wenn die Ehepartner dies gelernt hätten? Tu Buße. Ich will nicht über christliche Gemeinden urteilen, weil sie in der Bibel als Braut Christi bezeichnet werden. Und Gott hat nochmal eine andere Sicht auf sie als ich. Aber ich gestatte mir mal etwas und ich bitte das nicht zu empfinden, als würde ich von oben herab reden, sondern ich bin Jahrzehnte auch in Gemeindeleitungen gewesen, früher mal im Kirchenvorstand einer Landeskirchengemeinde und verschiedenen Gremien und so weiter. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich Teil dieser Gemeinden und dieser Gremien war. Und ich sehe das Hauptproblem darin, dass die, die Jesus kennen, einige davon, ich will ja nicht richten, ihr selbstgefälliges Leben nicht aufgeben, um dem Mann zu folgen, der sein Kreuz trug für uns. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist meiner nicht wert, lesen wir in Matthäus 10, Vers 38. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist meiner nicht wert. Oder etwas später in Kapitel 16, Vers 24, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, will mir jemand folgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und komme mit mir, folge mir einfach. Wer eine wahre Umkehr jemals erlebt hat, wird es als Gnade empfinden, diesem Mann folgen zu dürfen. Und er wird das nicht mehr als eine Option für sein Leben unter vielen empfinden, sondern es ist die einzig mögliche Lebensweise und es gibt kein Zurück mehr. Jesus sagte nicht nur, dass er die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben steht hier vorne auf diesem Antependium, was hier hängt. Er sagt auch, diese Wahrheit wird euch freimachen. Freimachen von allen anderen Bindungen, außer von der Bindung an mich. Und wenn ich das wiederhole und frage, freimachen wovon, dann heißt das, freimachen von einem Leben, das sich um sich selbst dreht. Wo ich nur damit beschäftigt bin, dass es mir wohl geht. Wozu? Zu einem Leben hinter diesem gekreuzigten Jesus her. Wir müssen die Welt nicht mehr retten. Das hat schon einer getan. Aber wir dürfen von diesem Retter reden. Für manchen von uns mag diese Predigt heute nicht einladend geklungen haben. Aber ich bin nicht bereit, mich dafür zu entschuldigen. Denn etwas Besseres kann niemand tun, als zu sagen, Jesus, ich will dir folgen. Und wenn es nicht gelingt, mach mich darauf aufmerksam, wo immer das sein wird, damit ich mein Leben korrigiere. Und danke, dass ich das schon seit Jahrzehnten tun darf. Die Zeit, in die wir leben, wird im Kirchenjahr Passionszeit genannt, also Leidenszeit. Und ich glaube, das ist eine gute Botschaft für diese Passionszeit. So viel für heute.